Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Heute war Parlamentstag in der Region. Zum einen in Graubünden hat der Grosse Rat debattiert und zum anderen im Kanton Glaris ist der Landrat zusammengekommen. Ein paar ausgewählte Entscheidungen aus beiden Kantonen gibt es in dieser Sendung. Und der frisch gewählte Glarner Regierungsrat Christian Marti übernimmt das Departement Sicherheit und Justiz. Ich habe mit ihm über Versäumnisse der Vergangenheit, aber auch über die Chancen für die Zukunft geredet. Anfangen tun wir mit einem weiteren Polizeisatz heute in einer Schule zu Chur. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Heute Vormittag ist im Schulhaus Giacometti ein Feuerwerk gezündet worden. Mehrere Schülerinnen und Schüler haben sich dabei verletzt, sagt Markus Walser, Mediensprecher der Kantonspolizei Graubünden.
24 Stück hat man ins Kantonsspital zu weiteren Abklärungen gebracht. Das erste Team war hier vor Ort, hat erste Abklärungen gemacht und die sind jetzt dort oben in dem Sinne in Behandlung. Ich habe aber auch schon gehört, dass ein ganzer Haufen schon wieder heim dürfen.
Die Kantonspolizei Graubünden sei mit einem grossen Aufgebot ausgerückt, habe die Schule abgesperrt und Betroffene betreut. Nach der Bombendrohung im KV-Schulhaus letzte Woche und der Amoklauf-Drohung letztes Jahr, auch im Schulhaus Giacometti, ist das jetzt der dritte grosse Einsatz, wo Schulen involviert gewesen sind. Laut Markus Walser müsse da aber nicht zwingend ein Zusammenhang bestehen.
Also wir können nicht ausschliessen, dass es einen Zusammenhang haben könnte, aber das steht bei uns nicht im Zentrum der Ermittlungen und wir ermitteln natürlich in alle Bereichen.
Über Täter oder das Motiv ermittelt jetzt die Kantonspolizei Graubünden. Es sind Geschichten, wie man sie nach der Corona-Pandemie noch öppen hört. Junge, aktive Leute, die plötzlich unter Schwächeanfällen, Erschöpfung und Schmerzen leiden. Das sind nur ein paar Symptome vom Long-Covid. Die Bündner Regierung soll Leuten, die Long-Covid haben, besser helfen. Das hat der Grosse Rat an der Februarsession diese Woche entschieden. Die Manuela Meuli schaut nochmal auf die Debatte zurück.
Die Debatte rund um die Hilfe für Long-Covid-Betroffene war vor allem von etwas gezeichnet. Emotionen. Im Fakt hat das Ganze die SP-Grossrätin Silvia Biskulm. Sie hat mit einem Auftrag von der Regierung gefordert, dass Long-Covid-Betroffene mehr Hilfe vom Kanton kriegen.
Die Betroffenen können nicht für sich selber kämpfen. Warum? Weil sie schwer krank sind und keine Kraft haben für diesen Kampf. Die Menschen sind am Boden, sie brauchen alle Hilfe, die wir mobilisieren können.
Unter anderem hat sie die Regierung aufgefordert, um mehr Mittel und Personal zu stellen für Long-Covid-Betroffene.
Die Beantwortung der Regierung macht mich sprachlos. Sie sagen, dass der Kanton bereits eine umfassende Gesundheitsversorgung anbiete und eine Erweiterung der bestehenden Ressourcen erhebliche Mittel beanspruchen würde, die zulasten anderer vordringlicher Gesundheitsangebote gehen würde. Also mit Verlaub, das ist eine unglaublich kalte Bemerkung. Mir fehlen eben die Worte.
Dieser Meinung sind auch andere im Saal gewesen. Beispielsweise der Mitte-Grossrat Can Michael.
Eine Antwort ohne Empathie.
Allgemein hat es im Rat auffallend viele emotionale Worte gegeben. Sei das von Mitte-Grossrätin Jasmin Seid-Bucher, die von ihren eigenen Erfahrungen mit der Krankheit berichtet hat, oder aber vom FDP-Grossrat Michael Pfäffli, der ganz spontan das Wort ergriffen hat. Er hat von zwei Fällen aus seinem Umfeld erzählt, nur einer davon hat schnell eine Diagnose und auch finanzielle Mittel gekriegt.
Deshalb möchte ich wirklich ersuchen, die Regierung, dass man das, was machbar ist, auch wirklich machen kann für diese Leute in der Gesellschaft, die jetzt unsere Hilfe brauchen und wo der letzte Moment ist, ihnen diese Hilfe auch teilwerden zu lassen. Ich bin emotional, ich weiß es, aber es ist mir ein Bedürfnis und ich werde deshalb den Auftrag überweisen. Danke.
Viel Worte hat es auch zur Verantwortung vom Kanton gegeben. In der Antwort schreibt die Bündner Regierung, dass es beim Thema Long-Covid eine nationale Koordination braucht. Etwas, das auch beim SVP-Grossrat Ronny Kretli nicht gut angekommen ist.
Für die Durchsetzung der Maßnahmen waren Mittel in Milliardenhöhe verfügbar. Die Impfkampagne wurde mit riesigem Aufwand gefördert, doch jetzt, wo es um die Betreuung von Menschen geht, die durch diese Zeit gesundheitlich geschädigt wurden, fehlt plötzlich das Geld und die Notwendigkeit. Es kann nicht sein, dass ein Staat in der Krise hart durchgreift, sich aber aus der Verantwortung stiehlt, wenn es um die Folgen seiner eigenen Politik geht.
Alles in allem hat es extrem viele Vorwürfe an die Regierung, namentlich der Gesundheitsdirektor Peter Bayer gegeben. Die haben auch ihn nicht kalt lassen.
Es wurde gesagt, der Regierung fehle es in der Antwort an Empathie. Ja, sie betreibe sogar Doppelmoral. Und es wurde gesagt, wir würden diese Leute nicht ernst nehmen. Diese Vorwürfe weise ich zurück. Wir haben sehr wohl Empathie für diese Menschen. Uns ist klar, dass wir eine Gruppe von Betroffenen haben, die nicht die Unterstützung haben, die sie bräuchten. Aber der Grund liegt darin, dass es diese Unterstützung noch nicht gibt.
Trotzdem, die Regierung ist bei ihrer Haltung geblieben und hat den Auftrag ablehnen.
Der Kanton kann im Moment gar nichts machen. Das größte Problem, das wir haben, ist eben, dass es an spezialisierten Fachkräften fehlt. Und die kann nicht der Kanton und nicht die Regierung herzaubern.
Die Antwort ist für Silvia Biskulm alles andere als befriedigend gewesen.
Wir wollen nicht, dass sie zaubern. Man kann nicht Fachleute aus dem Boden stampfen oder irgendwie. Das erwarten wir nicht. Es gibt Sachen, die sie halt noch nicht machen und die wir brauchen. Zum Beispiel brauchen wir Zahlen. Erst wenn wir Zahlen haben, wenn wir eine Übersicht haben, erst dann können wir auch schauen, was ist nötig und was brauchen wir.
Für die Forderung hat Silvia Biskulm im Grossen Rat eine breite Zustimmung gefunden. Er hat ihren Auftrag klar überwiesen.
Damit muss der Kanton jetzt unter anderem Zahlen der Betroffenen liefern, Geld und Personal für Angebote stellen und sich dafür einsetzen, dass Long-Covid-Betroffene IV-Leistungen bekommen. Es war ein tragischer Vorfall, der sich vor über 35 Jahren in Chur abgespielt hat. Vier Menschen aus Sri Lanka sind bei einem Brand in einer Asylunterkunft in Chur ums Leben gekommen. Zwei davon waren kleine Buben. Der Fall hat vor kurzem wieder Schlagzeilen gemacht, weil eine Recherche vom Tagi zeigt, dass der Brand möglicherweise einen rechtsextremen Hintergrund hatte. Und heute war der Vorfall auch Thema im Bündner Grossen Rat. Die Regierung kann in diesem Fall aber nicht handeln, wie der zuständige Justizdirektor Peter Bayer sagt.
Fakt ist, es ist alles verjährt, alle möglichen Straftatbestände, die in Frage kämen. Darum kann zum Beispiel das Staatsanwaltschaftsverfahren auch nicht wieder neu aufnehmen, weil es eben verjährt ist und sie es darum gerade wieder einstellen müssen. Und darum ist es eben wirklich Sache der Historikerinnen und Historiker mit dem Material, das vorhanden ist, mit den Akten, die vorhanden sind, zu klären, was ist denn zumal passiert. Wenn wir das können unterstützen, zum Beispiel mit dem, was im Staatsarchiv vorhanden ist, dann machen wir das gerne. Aber alles andere ist nicht bei der Regierung. Sie kann da nichts beitragen.
Das ist die Stellungnahme vom Justizdirektor Peter Bayer zum tödlichen Brand in einem Asylheim in Chur 1989. Mit über 77% Nein-Stimmen hat Thomas Dems das Ausländerstimmrecht letzten Sonntag Bach abgeschickt. Ob Ausländerinnen und Ausländer in Zukunft auf Gemeindesebene abstimmen und wählen dürfen, ist auch in anderen Orten in der Südostschweiz ein heiß diskutiertes Thema. Gerade heute hat auch das Parlament vom Kanton Glaris der Glarner Landrat darüber diskutiert. Die Livia Jungo berichtet.
Wer mitbestimmen will, der soll sich einbürgern lassen. Ist eines der Argumente gegen das Ausländerstimmrecht. Laut Sarah Küng von der SP ist das aber nicht so einfach, wie es tönt.
Wenn man Ende des Monats kein Geld auf der Seite hat, dann kann man sich eine Einbürgerung schlicht nicht leisten. Egal, ob man einbürgerungswillig ist und wie integriert das man ist, es ist faktisch nicht möglich. Oder es geht sehr, 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 sehr lang, bis man dann das Geld sich doch zusammengespart hat.
Je nach Gemeinde kostet eine Einbürgerung für eine erwachsene Person zwischen 500 bis 1'000 Franken. Für Yvonne Carrara von der SVP ist das Kostenargument von SP aber keins, das verhebt.
Es ist nichts gratis im Leben und ich finde, wenn man etwas überkommt, soll man auch etwas dafür tun. Wenn das wirklich ein Problem ist, dass sich Leute wegen der Kosten nicht einbürgern, dann kann man das diskutieren. Aber ich glaube, das ist kein Grund. Das sind nicht die Kosten, die hindern, sich zu einbürgern zu lassen.
Außerdem ist für die SVP klar, Demokratie wird nicht gefördert, auch wenn ein Teil der Einwohnerinnen und Einwohner in Glarus nicht mitbestimmen könnte.
Ich glaube, wir sind ein relativ fortschrittlicher Kanton. Wir sind ja der Einzige in der Schweiz, der das Stimmrechtsalter 16 hat. Demokratie weiterentwickeln, ja, aber da sehe ich jetzt nicht das Problem, wenn die Ausländer das Stimmrecht haben, dass man da irgendwo die Demokratie beschneiden tut. Absolut nicht.
Die SP hingegen sieht das ganz anders.
Das Ausländerstimmrecht hat den Vorteil, dass man an einem grossen Bevölkerungsteil Teilhaberecht einräumt. Die zahlen bei uns Steuern, sie gehen mit uns Fußball spielen, sie sind bei uns vis-à-vis an der Migros-Kasse, egal ob sie jetzt an der Kasse sitzen oder gut posten gehen. Sie sind mit uns in die Schule gegangen, teilweise. Sie sind zum Teil im gleichen Spital wie wir geboren, sie zahlen genauso wie wir die Steuern, dürfen aber nachher nicht einmal auf kommunaler Ebene mitentscheiden, was mit dem Steuergeld passiert.
Darum ist für Sarah Kühn klar, es wäre nur fair, wenn Ausländerinnen und Ausländer künftig auch mitentscheiden dürften. Diese Meinung scheinen aber nicht alle im Glarner Parlament zu teilen. Nach einer hitzigen Diskussion ist die Vorlage zum Ausländerstimmrecht abgelehnt worden.
Gerade so klar wie das Ergebnis in Ems ist es im Glarner Landrat aber bei weitem nicht gewesen. 28 Landrätinnen sind für das Ausländerstimmrecht und 3 mehr, also 31, dagegen. Am letzten Sonntag ist er zum Regierungsrat gewählt worden. Am Dienstag darauf, also gestern, ist klar gewesen, welches Departement der Christian Marti übernimmt. Weil der Rest der Regierung keinen Wechsel angestrebt hat, übernimmt der frisch gewählte das Departement Sicherheit und Justiz. Ich wollte von Christian Marti wissen, was er sich aus der Amtszeit von seinem Vorgänger Andrea Bettiga als Vorbild nimmt und wo er einen anderen Ansatz sieht.
Ich habe die Möglichkeit, als neuer Departementsvorsteher Sicherheit und Justiz jetzt ja wenn nichts zu starten. Ich werde meine Farbe und meine Erfahrung als Christian Marti einbringen und bin mir bewusst, dass ich da natürlich an dem, wo ist, wird anknüpfen können.
Wie beurteilen Sie das Erbe von Andrea Bettiga? Ist das aus Ihrer Sicht ein gesundes oder ein Scherbenhaufen?
Ich finde, es ist sicher nicht an mir, die Arbeit von meinen Vorgängern, jetzt insbesondere von meinem Vorgänger im Departement, zu qualifizieren. Gefordert bin ich jetzt selber, zusammen mit meinem Team anzupacken und dort anzusetzen, wo mein Departement dann ab der Landsgemeinde steht. Die Themen, die Sorgen, auch das, was gut läuft.
4. Mai, Landsgemeinde, werden Sie dann offiziell Regierungsrat. Am Montag gehe ich Sie dann los. Was ist Ihr Augenmerk?
Wichtig ist mir, alle verantwortlichen Personen kennenzulernen, von ihnen zu erfahren, wo der Schuh drückt und was im Moment auch gut läuft. Und auch die Zusammenarbeit mit den Gerichten ist mir wichtig. Als dritte Staatsgewalt nimmt sie eine anspruchsvolle und wichtige Aufgabe für das Funktionieren von unserem Staat wahr.
Ich würde gerne ein paar Punkte durchgehen, was Ihr zukünftiges Departement betrifft. Seit über 10 Jahren ist klar, dass das jetzige Gefängnis nicht mehr so den Anforderungen entspricht und trotzdem gibt es noch nicht wirklich eine Lösung. Wieso ist das so zäh?
Zäh, glaube ich, ist die Frage, weil es halt 3 ganz unterschiedliche Varianten gibt. Es gibt erstens die Variante, ein Gefängnis neu zu bauen, nur für den eigenen Bedarf. Für das sind wir schambar klein und das kommt recht teuer. Es gibt dann die Möglichkeit, die Aufgabe auszulagern und uns quasi bei einem anderen Kanton einzukaufen. Da stellt sich eine Grundsatzfrage, will man die Kernaufgabe vom Staat aus der Hand geben und wie gross werden die Distanzen. Und die dritte Möglichkeit, die es gibt, ist, dass wir einen Neubau realisieren und auch mit anderen Kantonen zusammenarbeiten, sie aber dann bei uns entsprechende Gefängnisplätze beziehen.
Meint das nur, der Landrat hat ja Projektierungskredit für einen Neubau abgelehnt und Alternativen gefordert, von allen Optionen. Wie ist jetzt realistisch?
Der Landrat hat im Herbst 2023 den damaligen Planungskredit für die Planung von einem eigenen Kantonsgefängnis an einen neuen für die eigenen Bedürfnisse zurückgewiesen und hat noch einmal eine Auslegeordnung verlangt. Ich kann im Moment noch nicht beurteilen, welche von den von mir genannten Varianten am realistischsten wird sein. Ich bin ganz sicher, das wird eine der Top-Prioritäten sein aus den nächsten Monaten.
Kommen wir zu der Staatsanwaltschaft. Ein Berg von erledigten Fällen, wenig Personal, eine hohe Fluktuation. Ist diese Staatsanwaltschaft schlecht organisiert?
Sicherheit und Strafverfolgung und auch alle weiteren Aufgaben des Departements sind Kernaufgaben des Staates, die für eine funktionierende Gesellschaft und Wirtschaft sehr bedeutend sind. Es ist mir darum ein wichtiges Anliegen, dass die Rahmenbedingungen gestärkt werden können, dass die Staatsanwaltschaft stabil und ruhig ihre Arbeit machen kann. Das ist sicher im Moment noch nicht ganz der Fall. Das hat die Berichterstattung von der Geschäftsprüfungskommission im Landrat gezeigt. Und darum werde ich da grosses Augenmerk drauf haben.
Sie haben es gerade angesprochen. Es hat einen recht aufwendigen Bericht gegeben von der GPK im Auftrag vom Landrat. Die Leitung hat die Tragweite und die Heftigkeit des Konflikts unterschätzt. Was werden Sie anders machen?
Ich kenne aus eigener Erfahrung Situationen, wo die gleiche Kritik geübt worden ist. Ich weiss darum auch, wie anspruchsvoll das ist. Erstens zu erkennen, ist das jetzt eine Situation und ein Konflikt, wo es auch über die Hierarchiestufen hinweg einen Eingriff braucht, oder ist man schleuer beraten, die entsprechenden Führungspersonen im Hintergrund zu stärken. Eins ist bei der Staatsanwaltschaft für mich sonnenklar: Rahmenbedingungen, wo ein stabiles und ruhiges Arbeiten von dieser wichtigen, zentralen Behörde erlauben, ist für unseren Kanton von grösster Bedeutung.
Was ist denn Ihre grösste Sorge, wenn Sie an die kommenden Jahre denken?
Ja, ich habe noch wenig Sorgen, wenn ich an die kommenden Jahre denke. Ich freue mich auf das Anpacken im Departement, das Zusammenarbeiten mit dem Regierungsrat, im Landrat. Nebst den jetzt schon genannten Themen erkenne ich sicher zwei weitere, die Aufmerksamkeit brauchen. Es werden weitere Themen dazukommen. Erstens ist das das Projekt Justitia 4.0. Da geht es um Digitalisierung an den Gerichten. Da bestehen auch Zusammenhänge mit dem Bund und anderen Kantonen. Da muss man genau darauf achten, dass wir unsere Eigenständigkeit wahren können. Und das zweite Thema, das ich auch noch erkenne, sind Generationenwechsel bei der Kantonspolizei, wie auch im Kreiskommando. Das sind sicher auch Prozesse, die Aufmerksamkeit brauchen.
Sagt Christian Marti, frisch gewählter Regierungsrat von Glaris. Nach einem langen Sonntag auf der Ski, endlich heim, jetzt die Nacht. Man steigt ins Auto, fährt müde, aber glücklich los und dann passiert's. Plötzlich steht man in einem kilometerlangen Stau. Genau das dürfte an ein paar Sündig einigen passiert sein. Am verrücktesten ist die Situation auf der Prättigauer Strasse und auch auf der A13. Vor zwei Wochen sind die Autos zum Teil über Stunden noch gestanden. Damit die Verkehrslage in Graubünden in Zukunft besser wird, testet das Tiefbeamt jetzt neue System. Livia Jungo berichtet.
Normalerweise fahren pro Tag gut 17'500 Fahrzeuge durch den Klusstunnel bis Seewis. Am Sonntag, 2. Februar, sind es aber ganze 22'000 gewesen. Und auch in Küblis hat es gut 40% mehr Verkehr gegeben wie sonst. So einen Riesenstau hat es laut den Einheimischen noch nie gegeben im Prättigau. Die rekordverdächtige Blechlawine ist für alle überraschend gekommen, wie der Reto Knuchel, Leiter vom Tiefbauamt Graubünden, sagt.
Also wir sind nicht von so einem hohen Verkehrsaufkommen ausgegangen. Wir sind selber überrascht worden, dass der Verkehr sich bis nach Saas gestaut hat. Das bedeutet natürlich jetzt, dass wir unser Einsatzdispositiv überarbeiten müssen und dort auch schon dran sind, das am Überarbeiten.
Heisst konkret, das Tiefbauamt will die Situation auf der Prättigauer Strasse beobachten und allenfalls Massnahmen ergreifen. Eine mögliche Massnahme ist eine Ampel, die einen künstlichen Stau erzeugt.
Das System funktioniert so, dass man momentan die Anlage noch manuell einstellen muss. In einer späteren Phase sollte sie den Teil- und den vollautomatisiert erfolgen. Wenn ein gewisses Frequenz erreicht ist, also Verkehrsaufkommen erreicht ist, dann geht sie nachher dann in eine Grün- und in eine Rotphase. 120 Sekunden Rot, 40 Sekunden Grün.
Die Hoffnung vom Tiefbauamt ist, dass der Verkehr mit dem System in Zukunft flüssiger läuft. Außerdem soll es so weniger Ausweichverkehr über die Dörfer geben. Eins der besonders betroffenen Dörfer ist Zitzers. Darum wird genau dort seit kurzem so eine Ampel getestet. Bis jetzt haben sich die recht gut geschlagen.
Am Sonntag ist sie nicht in Betrieb gegangen. Am Sonntag war das Verkehrsaufkommen nicht so hoch, dass wir die Anlage einschalten mussten. Aber am Samstag war ein Ereignis auf der Autobahn, auf der N13, im Raum Meienfeld. Und dort konnte man dann die Anlage brauchen. Und sie ist auch eingeschaltet worden und sie hat sich auch bewährt.
Im Moment muss die Ampel noch von Hand eingestellt werden. Das Ziel 6 aber, dass sie das Verkehrsaufkommen also selber messen kann und automatisch funktioniert. Auch wenn die Ampel helfen soll, hat der Reto Knuchel noch ein paar weitere Tipps zum Stau zu vermeiden.
Ein Punkt, wo man sich bewusst sein müsste, ist, bleibt bitte auf der Autobahn. Schaut doch bitte, wie die Prognosen aussehen in Bezug auf das Verkehrsaufkommen. Geht doch allenfalls eher noch zu Nacht essen am Sonntag zu oben, fahren 2-3 Stunden später zurück. Dann kommen wir entspannter daheim an.
Die Ampel in Zitzers wird jetzt bis ca. Mitte Jahr getestet. Danach soll das System möglicherweise auch an anderen Standorten zum Einsatz kommen. Bisher im Gespräch sind unter anderem Ems, Bonaduz oder Rezüns.
Die Kosten für die Anlage in Zitzers liegen laut dem Reto Knuchel bei rund 100'000 Franken. Die sind so teuer, weil es die erste von ihrer Art in Graubünden ist. Weitere Ampeln an anderen Standorten sollten darum günstiger sein. Das war es mit dem Infokompakt. Und wenn ihr jetzt das Gefühl habt, wow, diese Sendung war jetzt mega lässig, die will ich sofort nochmal hören, das könnt ihr auf radiogrischa.ch. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen einen ganz gemütlichen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.